Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Keine Rückpässe über die Mittellinie? Kann das den Fußball vielleicht spannender machen?
Die Langeweile in der Bundesliga ist zurück. Bayern Erster nach einem Trainingsspielchen unter Wettkampfbedingungen.
Ricarda Funks Superjahr, ein Sonnenstrahl für das Ahrtal.
Wachablösung im Schwergewichtsboxen. Usyk schlägt Joshua im Ring und verbal.
Ja, das sind so die Themen, die am heutigen Montag, Stand jetzt um 7.07 Uhr, das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu gibt's Top und Flop und ein Ereignis des heutigen Tages in der Sportgeschichte. Heute geht's um Nils Schumanns Lauf seines Lebens.
Guten Morgen also zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, haben wir unterstützt vom Sportinformationsdienst SID einiges für euch zusammengetragen. Andreas Wurm hier.
Und Malte Asmus, und ich freue mich, dass ihr uns wieder das Vertrauen ausgesprochen habt und uns für euren Tagesstart gewählt habt. Aber mehr Wahl machen wir dann heute auch nicht, würde ich sagen. Schönen Wochenstart euch allen.
Um Gottes Willen.
Lieber nicht. Das sollten andere machen. Also die Steingarts und Co. für zuständig. Wir machen den Sport morgens.
Ganz genau. Und wir haben ja auch eine ganze Menge vorbereitet und wirklich schöne Themen, oder?
Das kann man auf jeden Fall sagen, ne? Und ich finde, wir sollten auch mal unsere Stoppuhr mal wieder rausholen. Da liegt ja schon zentimeterdick Staub drauf. Also für mich als Allergiker ist das nix.
Ach man, dann puste doch einfach mal. Nee, du musst den Staub nicht. Nee, ich puste den Staub mal weg. Ja, lass uns mal die Frage klären, auf die uns Stefano Pioli, der Milan-Trainer, gebracht hat. Der hat nämlich gesagt, wenn wir mehr Angriffsfußball sehen wollen, dann müssen wir eine Regel einführen. Sobald einmal die Mittellinie überquert wurde, darfst du nicht mehr in die eigene Hälfte zurückspielen.
Ja, interessanter Vorschlag. Sollten wir mal als Frage des Tages diskutieren. Wir lassen da mal einen Trainerexperten zu Wort kommen. Olli Helbig, den kennt ihr hier von Stand jetzt in Trainer-Fußball-Fragen. Der hat dazu eine Meinung.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor. Da müsste ich mir genau erklären lassen, wie das im Detail umgesetzt werden soll. Aber wenn ich daran denke, dass sich immer wieder beschwert wird, dass so und so schon zu viele Unterbrechungen im Fußball sind, dann würden da jetzt wahrscheinlich noch welche hinzukommen und das Spiel grundsätzlich erstmal verlangsamen. Also mir gefällt die Idee persönlich nicht. Es ist ja so, dass man grundsätzlich auch das Spiel über die eigene Hälfte gerne auch mal wieder aufbaut, wenn der Gegner tief steht. Ich glaube, dass es dem Fußball nicht hilft, so eine Regel. Und da sollte man auch nicht zu viel verschlimmbessern.
Das sagt Olli Helbig, unser Trainerexperte. Wer bin ich denn jetzt, einem Trainer zu widersprechen? Aber Trainer haben ja immer noch eine spezielle Sicht auch auf die Dinge. Aber ich fände das aus Zuschauersicht durchaus mal eine charmante Idee, sowas zu testen. Im Rugby und im Basketball gibt's das ja, solche Regeln. Und da geht's dann natürlich sehr offensiv zur Sache. Ich bin jetzt auch niemand, der zu viel an Regeln rumdoktern möchte. Aber diese würde ich gern mal erprobt sehen. Dass man sich eben nicht mit dem Rückpass zum Keeper nochmal rettet, wenn vorne überhaupt nichts läuft, sondern wirklich offensiv eine Lösung finden muss und dann eben vielleicht auch mal den Ball verliert und dann Kontergefahr entsteht und die muss man dann als Team eben irgendwie verteidigen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da die ein oder andere durchaus spannende Konstellation auf dem Feld sich dann daraus ergibt. Also warum nicht?
Können wir ja mal vielleicht testen, wenn deine Jungs irgendwie, wenn die spielen ja Fußball, ne? Guck mal hier, 40 Sekunden, hast du halt auch alles drin. Und wenn du, klar, mit den kleinen Jungs, die könntest du mal testen.
Ja,
glaubst du, das macht irgendjemand?
Ich bin sehr gespannt. Vorstellen, aber warum nicht? Ich meine, es
wird
so viel rumexperimentiert mit Videoschiedsrichtern und Handspielregeln, die kein Mensch versteht. Warum dann nicht mal sowas?
Ja, das stimmt. Das ist mal gut, dass man sich überhaupt mal auch Gedanken macht, wie man diesen Sport möglicherweise weiterentwickeln könnte. Also von daher, die Idee ist sicherlich ganz gut und der ein oder anderen Schritt nimmt vielleicht auch diese Sportart. Vielleicht habt ihr ja auch eine Meinung zu dieser Frage. Wir hören die uns sehr gerne an und geben sie auch sehr gerne weiter, wenn ihr uns eine WhatsApp-Sprachnachricht schickt an die 0331 298 5028. 0331 298 5028.
Stand jetzt. Aktuell.
Vielleicht wäre das ja aber auch eine Regel, die wieder etwas mehr Spannung und Unvorhersehbarkeit in die Bundesliga bringen könnte. Wer weiß. Naja, apropos Bundesliga, 6. Spieltag. Malte, was nehmen wir mit?
Ja, unterm Strich wenig Neues. Ne? Das ist so ein bisschen same procedure as every year. Jetzt hat Wolfsburg verloren, Dortmund verloren und jetzt ist die Bundesliga schon nach 6 Spieltagen wieder so langweilig wie in den letzten Jahren auch. Die Bayern gewinnen eben, wie sie wollen, wenig überraschend ja auch gegen Fürth.
Ja, offiziell war der Kick gegen Fürth ein Punktspiel der Bundesliga, ne? Aber ja. unter dem Strich muss man sagen, also eigentlich sah das eher so aus wie ein Training unter Wettkampfbedingungen. Also gerade wenn man auch sieht, was in diesem Spiel passierte. Nagelsmann hat Experimente einfach mal in diesem Spiel genutzt. Mal eine Viererkette, mal eine Dreierkette. Thomas Müller über rechts, Alphonso Davies links außen, Leroy Sané auf der 10. Also da war einiges drin.
In der zweiten Halbzeit dann auch nochmal unter Realbedingungen Unterzahlspiel testen dürfen, unter Wettkampfbedingungen, nachdem dann Pavard vom Platz geflogen ist. Also auch das alles sehr realitätsnahe Simulation.
Ja, und das Ergebnis ist das, was alle Nicht-Bayern-Fans, ja vielleicht sogar einige der Bayern-Fans befürchtet haben. Der FC Bayern gewinnt trotz der vielleicht schlechtesten Leistung in dieser Saison.
Ja, nicht wirklich glanzvoll, aber trotzdem irgendwie überzeugend. Und man kann und sollte Stand jetzt davon ausgehen, dass genau das den anderen Spitzenteams der Liga eben nicht unbedingt gelingt. Also den Eindruck habe ich zumindest nicht. Bei Wolfsburg nicht, bei Dortmund nicht, Leipzig, gut, die haben jetzt einen Kantersieg gefeiert, aber das war eben ja auch sehr schon schwach in dieser Saison bisher. Also das können nur die Bayern.
Ja, weil die Bayern eben auch an den nicht so guten Tagen ihre Spiele gewinnen. Anders als, du hast es gesagt, BVB oder Wolfsburg, die sind nach 6 Spieltagen schon wieder Tabellenführer. Die Bayern liegen schon 3 Punkte vorne. Also muss man sagen, alles richtig gemacht. Und an die anfänglichen Startschwierigkeiten, als die Mannschaft sich nicht komplett in der Formation aufs Feld begeben konnte und der Kritik schon wieder an Nagelsmann, hat schon alles wieder verpufft.
Ja, wenn man Joshua Kimmich dann so zugehört hat am Wochenende, beschleicht einen auch irgendwo der Eindruck, dass dieser Vorsprung dann auch schon bald noch größer wird. Denn er hat ja gesagt, die Bayern hätten in dieser Saison noch überhaupt kein überzeugendes Spiel aus seiner Sicht gemacht. Und da waren ja schon einige Kantersiege dabei.
Ja, eben. Und trotzdem noch nicht verloren. Also ja, das kann schon, also das kann man schon als eine Drohung auffassen. Denn also die einzige Spannung in Sachen Meisterschaft wird dann sein, wann und nicht, ob die Bayern Meister werden.
Ja, da ist sie wieder. Die gewohnte Langeweile im Kampf um die Meisterschaft.
Top und Flop.
Da kommen wir mal zum Top des Tages. Das ist aus heutiger Sicht Stand jetzt für uns Lewis Hamilton, denn der hat im Reifenpoker genau richtig gezockt, im richtigen Moment die Intermediates aufgezogen und dadurch in Sochi dann seinen 100. Grand Prix gewonnen und gleichzeitig auch die Führung in der WM-Wertung wieder geholt. Er liegt jetzt wieder knapp vor Max Verstappen, genau wie in unserer Top-Abstimmung übrigens, denn wäre es nicht Hamiltons 100. Sieg gewesen, dann wäre vielleicht auch Verstappen ein Kandidat für den Top gewesen, denn wer sich vom letzten Startplatz noch auf den 2. Rang nach vorne arbeitet, er ist auch schon gut, ja?
Und das lässt viel, viel hoffen, zumindest für die restliche Saison. Richtig gut ist Ingrid Klimke, also eine sehr gute Reiterin, auf jeden Fall. Trotzdem ist sie heute unser Flop des Tages, denn sie hat sich für die Vielseitigkeit zur Europameisterschaft in der Schweiz eigentlich einen Titel-Hattrick vorgenommen, lag dann auch auf Goldkurs, doch dann patzte sie am drittletzten Sprung und landete auf Platz 5. Sie selbst war zwar trotzdem zufrieden, weil sie auch noch Team Silber gewann, für uns trotzdem ein Flop, aber eben, muss man sagen, auf wirklich hohem Niveau.
Stand jetzt aktuell.
Aber das Niveau geht noch höher. Vor rund 8 Wochen, da hatte sich Slalom-Kanutin Ricarda Funk ja den Olympiasieg geholt und jetzt auch noch den WM-Titel nachgelegt. Geschichte hat sie damit geschrieben, die beiden wichtigsten und größten verfügbaren Titel in einem Jahr geholt und das ausgerechnet in einem ja doch sehr hochemotionalen Jahr für sie selbst auch.
Ja, richtig, denn Ricarda Funk kommt aus dem Ahrtal und dort hat es ja kurz vor Olympia diese große Flutkatastrophe unbeherzigt zugeschlagen und das hat sie schon ziemlich mitgenommen, muss man sagen. Sie hat das mit ansehen müssen, wie Familie und Freunde vom Schicksal hart getroffen wurden. Ihre Eltern leben dort und helfen auch noch bei den Aufräumarbeiten. Die Kanustrecke, auf der sie als Kind das Paddeln gelernt hat, wurde durch das Hochwasser komplett zerstört. Aber Es hat sie letztlich auch Kraft und Motivation hat das Ganze auch gegeben. Also das hat sie umgemünzt.
Hat sie auch selber so gesagt. Sie wollte den Menschen in deren schwerster Stunde ein paar Sonnenstrahlen schenken. So hat sie das gesagt. Wobei ich jetzt auch sagen muss, wenn ich jetzt in der Situation der Flutopfer wäre, da wäre es mir natürlich herzlich egal, ob eine Sportlerin aus meiner Region jetzt irgendeine Medaille holt. Das würde sich für mich jetzt nicht positiv irgendwie auswirken. Da hätte ich ganz andere Sorgen. Aber jetzt sind Menschen ja auch verschieden. Und ihr selbst hat sie ja auch Kraft und Motivation für ihre Mission gegeben, dass sie das zumindest im Hinterkopf hatte, dass sie das damit auslösen wollte.
Ja, und sie hat aus Tokio auch immer wieder emotionale Botschaften in die Heimat geschickt und so auch während Olympia via TV Deutschland an die Situation im Flutgebiet erinnert. Damit hat sie sicherlich eben auch geholfen, vielleicht die Spendenbereitschaft zum Beispiel der Olympiagucker dann damit auch anzuregen. Von daher finde ich gut, dass sie das mit diesen Sonnenstrahlen so gesagt hat. Das hat dann schon irgendwie gepasst.
Ja, aber sie eben auch selbst wieder in die Spur gebracht, ne? Denn 2016, da war sie ja doch schon ziemlich down, ziemlich am Boden. Da hatte sie eine tolle Saison hingelegt, aber eben Olympia verpasst. Da musste sie zugucken, hatte bei der Quali gepatzt, ausgerechnet in dem Moment. Ja, und das war so eine böse Erinnerung. Die hat sie dann natürlich mitgenommen über die Jahre, aber jetzt eben komplett wegwischen können. Und das ist für sie sicherlich auch eine ganz besondere persönliche Genugtuung. Und dann eben noch den WM-Titel draufzulegen, ja, das ist schon perfekt.
Ja, und vielleicht ist das ja auch ein ganz gutes Zeichen, zumindest für einige der Menschen in der gebeutelten Heimat. Man kann nach Tiefschlägen dann doch auch gestärkt zurückkommen, auch wenn man das im ersten Moment gar nicht so glaubt.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 21 Jahren, 27. September 2000, da lief 800-Meter-Läufer Nils Schumann das Rennen seines Lebens im Olympiafinale von Sydney.
Da holte er Gold und sagte dann rückblickend, ein zweiter Platz wäre auch ganz gut gewesen.
Ja, an dem Satz ist wahrscheinlich aber aus seiner Sicht tatsächlich was dran, denn damals war Schumann ja gerade 22 Jahre alt und dann hatte er schon diesen großmöglichen Erfolg.
Ja, er erklärte später, dann hätte ich noch Ziele gehabt für die nächsten Jahre, für die ich ja auch alles hätte geben können. Das war ihm dann so ein kleines bisschen genommen.
Doch so saß er eben schon ganz früh auf dem Olymp und dass er da angekommen war. Das konnte er in dem Moment seines Sieges eigentlich noch gar nicht so richtig fassen. Er hat ziemlich überwältigt seine Freude erstmal rausgeschrien, die Arme ausgebreitet. Ja, und dann war er erstmal in sich zusammengesackt. Also nicht vor Erschöpfung, sondern einfach vor Unverständnis, Glück. Also da kam alles zusammen.
Ja, ungläubig hat er die Hände vors Gesicht geschlagen, ehe er sich dann von den Fans hat feiern lassen. 21 Jahre sind diese Bilder nun alt, die Schumanns Leben in ein Davor und ein Danach teilten. Sein Glück hielt nicht lange an.
Nee, der Hype, der war erst riesig. Er wurde Sportler des Jahres, wurde durch die TV-Shows gereicht, war Stargast bei Galas. Er hat Werbeverträge sehr hoch dotiert sogar unterschrieben. Ich meine, 800-Meter-Läufer aus Deutschland, der Olympia gewinnt, das war schon was damals. Das wäre heute auch noch was. Also da kann man schon dann eine schnelle Mark und eine große Mark mit verdienen. Damals waren es ja auch noch Mark. Ja, aber die Leichtigkeit, die kam ihm so ein bisschen abhanden.
Ja, 2002 gewann er bei der EM, bei der Heim-EM in München dann nochmal Bronze, aber eigentlich bestimmten dann Verletzungen und Operationen seinen Alltag, ja sein ganzes Leben. An seine alte Form konnte Schumann nie wieder anknüpfen. Fast 4 Jahre lang lief der Junge dann kein Rennen.
Und dann hat er noch mit dem umstrittenen Trainer Thomas Springstein damals zusammengearbeitet. Das hat für Wirbel gesorgt. Der wurde ja wegen minderjährigen Dopings damals verurteilt. Also auch schwierig.
Naja, 2009, nachdem er dann die Quali für die WM in Berlin verpasst hatte, beendete Schumann frustriert seine Karriere.
Oh, Karriere vorbei und auch das viele Geld, von dem ich ja eben schon sprach, das war dann auch schon futsch.
Ja, Schumann schrieb in seiner Biografie, statt reich zu sein, war ich hoch verschuldet. Statt frisch verliebt zu sein, war ich frisch verlassen von meiner Frau. Und aus dem makellosen, weißblonden Helden war ein unter Dopingvorwurf stehender Kahlkopf geworden.
So ist das Leben. Heute lebt und arbeitet Schumann als Personal Trainer in Erfurt, sorgt aber trotzdem immer mal wieder für Schlagzeilen, zum Beispiel vor gar nicht allzu langer Zeit mit einer höchst umstrittenen Forderung nach einer Dopingfreigabe. Und dafür gab es wenig Applaus, zum Glück dafür jede Menge Kopfschütteln.
Stand jetzt aktuell.
Ein imposanter Sieg damals in Sydney, aber einen imposanten Sieg, den gab es auch am Wochenende, nämlich den vom Boxer Alexander Usyk aus der Ukraine in London.
Ja, er entthronte den favorisierten Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua klar nach Punkten. Und der Brite kann von Glück sagen, dass er nur 3 WM-Gürtel der Verbände WBA, WBO und IBF verloren hatte und nicht auch noch K.O. ging.
Ja, er war zwar auf die Bretter war nicht so K.O. auf die Bretter gegangen, aber er war auf dem Boden der Tatsachen angekommen, auf dem harten Boden der Realität. Er war eigentlich davon ausgegangen, dass er den Ukrainer schlagen würde. War ausgegangen von einem Sieg, um dann im nächsten Schritt diesen Vereinigungskampf mit Tyson Fury zu wagen und dann vielleicht auch sogar noch sich den 4. WM-Gürtel umzulegen.
Ja, aber dieser Traum, der muss jetzt erstmal verschoben werden, vielleicht ja sogar ad acta gelegt werden.
Ja, das kann durchaus sein. Er war zumindest so clever, dass er sich einen Rückkampf hat garantieren lassen, aber es ist doch schon fraglich, ob er dann Usyk wird schlagen können, denn der ist schon ein richtig klasse Fighter. 19 Profikämpfe, immer gewonnen, also noch nie besiegt worden. Tolle Beinarbeit, variable Deckung, präzise Schläge, schnelle Kombination. Also das zeichnet ihn alles aus. Das ist ja schon das gesamte Allround-Paket eigentlich. Und das war auch das, was er Joshua dann vorgesetzt hat und womit er ihm zugesetzt hat und ihn dann auch geschlagen hat.
Ja, und damit hat er zuvor ja auch schon das Cruisergewicht dominiert, war da schon unumstrittener Weltmeister. Und nun ist er schon nach seinem 3. Kampf in der Königsklasse Schwergewicht dreifacher Weltmeister. Wahnsinn.
Und wie ich eben schon sagte, sehr fraglich, ob er sich diese Weltmeistergürtel wieder so schnell abjagen lässt. Axel Schulz zum Beispiel, der glaubt das nicht. Der hat das bei Spock so begründet. Solche Niederlagen können einen schon zerstören, hat er in Richtung Joshua gesagt und auch dessen große Schwäche ausgemacht. Der halte nämlich nicht stand, wenn er tatsächlich mal Gegendruck bekommt.
Und Usyk hat ihn nicht nur im Ring mit Schlägen eingedeckt und hätte ihn am Ende wohl auch ausnocken können. Allerdings hat ihm dann seine Ringecke davon abgehalten. Das sagte er hinterher.
Ja, das muss in Joshuas Ohren auch schon ziemlich demoralisiert klingen. Aber Usyk hat noch was gesagt und das klingt ähnlich bedrohlich für die Konkurrenz wie das, was wir vorhin von Joshua Kimmich in Sachen Bayern schon zitiert hatten. Er hat nach dem Fight gesagt, das war bis jetzt der größte Kampf meiner Karriere. Warum hat er eigentlich nicht Stand jetzt gesagt? Aber gut. Und dann kam noch eine Einschränkung und die muss wie ein Tiefschlag gewirkt haben, denn er hat gesagt, aber es war nicht der schwierigste.
Autsch.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Frauenfußball steht heute im Fokus. Der VfL Wolfsburg will Meister Bayern München ins Achtelfinale des DFB-Pokals folgen.
Ich würde mal sagen, sollte auch klappen. In der zweiten Runde geht es für die Wölfinnen zum Zweitligisten MSV Duisburg. Anschluss heute 18:30.
Die Wolfsburgerinnen sind übrigens Titelverteidiger. Letzte Saison hatten sie sich den Pokal mit einem 1:0 nach Verlängerung gegen Eintracht Frankfurt gesichert, zum bereits 8. Mal.
Und dann gibt's natürlich noch ein paar neue Podcasts heute auf meinsportpodcast.de. Alles über den Ryder Cup, über die Niederlage der Europäer leider. Da kriegt ihr alle Infos natürlich bei Nur Golf. Über den Sieg im Laver Cup der Europäer, da lief's anders. Im Tennis kriegt ihr alles bei Chip in Charge. Ja, und dann gibt's ja noch ganz viel mehr. Und alles, was heute dann noch passiert, das hört ihr dann auch bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland. Ganz aktuell werdet ihr da auf dem Laufenden gehalten. Alle 15 Minuten gibt's frische News und ihr hört das Ganze im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und uns hört ihr natürlich morgen wieder ab 7.07 Uhr. Sind wir wieder für euch da mit dem Podcatcher eurer Wahl oder natürlich auf meinsportpodcast.de, wie immer.
Wir haben Sport für die Ohren rund um die Uhr für euch. Klickt euch einfach mal durch, da findet ihr alles, was das Herz oder was das Ohr begehrt. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus, der Podcast-Koalition.
Ja, ja, also und ich finde, es war jetzt wirklich mein größter Podcast, den wir heute gemacht haben, aber es war nicht der schwerste.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.